Willkommen beim Nordsteg-Podcast. In dieser Podcast-Folge erkläre ich dir, was die Delight-Phase in der Customer Journey ist und was sie für dein Unternehmen bedeuten kann. Außerdem, wie es die Deutsche Bahn schafft, aus keiner Mücke einen Elefanten zu machen. Dann denke ich laut darüber nach, ob es überhaupt Sinn macht, Geld für Werbung für deine Marke auszugeben. Und viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Danke fürs Zuhören. In den letzten Wochen habe ich viel über die Customer Journey gesprochen, über die einzelnen Phasen innerhalb der Customer Journey. Noch einmal zur Wiederholung, was ist die Customer Journey? Das ist die Reise, die deine Kunden durchmachen, von dem Moment, an dem sie bemerken, sie haben ein Problem, bis zu dem Punkt, an dem sie tatsächlich dann dein Produkt kaufen und noch einen Schritt weiter bis zur Delight-Phase, wo du sie so happy machst mit deinem After-Sales-Programm, dass sie Stammkunden bei dir werden und alle ihre Freunde zu dir schicken. Die Customer Journey besteht in den meisten Fällen aus 4 bis 5 Phasen. Da gibt es unterschiedliche Modelle dazu. Wir verwenden meistens ein Modell mit nur 4 Phasen. Die erste ist die Awareness-Phase, in der geht es einfach darum, dass dein Kunde bemerkt, er hat ein Problem und herausfindet, was sein Problem ist. Die zweite Phase, gleich anschließend, ist die sogenannte Consideration-Phase. In dieser Phase suchen deine Kunden nach Lösungsvarianten, nach Lösungsmöglichkeiten, nach Möglichkeiten, wie sie mit ihrem Problem umgehen können. Und anschließend daran folgt die Decision-Phase. Das ist das, was du jeden Tag in deinem Geschäft erlebst. Da kommen die Menschen zu dir und kaufen, denn die Decision-Phase ist die Phase, in der sie tatsächlich einen Kauf tätigen. An die Decision-Phase angeschlossen sollte am besten die Kommunikation nicht aufhören, sondern dann folgt die sogenannte Delight-Phase. Darum geht es heute und diese Delight-Phase, die wird auch in vielen Betrieben als After-Sales bezeichnet, ist aus meiner Sicht eigentlich die wichtigste. Denn in dieser Phase werden sehr, sehr viele Fehler gemacht und mit Fehler meine ich jetzt nicht, dass man etwas falsch macht, sondern eher, dass man etwas nicht macht. Und worum es dabei geht, ist, in vielen Fällen, gerade für Verkäufertypen, hört der Verkauf sehr oft auf in dem Moment, in dem der Kunde ja sagt. Bang, ich habe abgeschlossen, die Kasse klingelt, es ist erledigt. Und eigentlich geht es für den Kunden dann aber erst wirklich los. Denn der Kunde hat dir jetzt sein Geld gegeben, er hat dir auch Vertrauen geschenkt, jetzt erwartet er eine Leistung dafür. Und Leistung bedeutet für den Kunden nicht nur, dass er dein Produkt mitnehmen kann, Leistung bedeutet auch oft, wie das Produkt verpackt ist. Also es gibt da so einen alten Spruch dazu, Qualität ist nicht nur das Produkt, sondern auch, wie es geliefert wird. Das heißt, es ist auch wichtig, wie dein Produkt geliefert wird, wie ist es verpackt, was bekomme ich an Beschreibung dazu, kann ich es einfach gleich nutzen, brauche ich eine Einschulung dazu, gibt es auch eine Einschulung dazu, was muss ich noch wissen? Und da sehen wir oft ein großes Mismatch zwischen den Verkäufern, die ihr Produkt jeden Tag verkaufen und deswegen alles darüber wissen, und den Kunden, die nichts über das Produkt wissen oder sehr wenig und mit mangelnder Information oft einmal das Produkt gar nicht richtig benutzen können. Ich gebe dir ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich habe mir vor kurzem wieder ein sündhaft teures Mountainbike gekauft. Mit elektronischer Schaltung, mit blockierbarer Federgabel. Das ist ein vollgefedertes Mountainbike. Da ist es sogar so, dass die Heckfederung brauche ich gar nicht steuern. Die steuert sich von selbst. Aber allein die elektronische Schaltung, die hätte schon ein bisschen mehr Erklärung verdient. Und auch die blockierbare Gabel, die hätte schon ein wenig mehr Erklärung verdient. Und das war eigentlich für mich ein komisches Kauferlebnis, weil ich bin mit dem Rad dann heimgefahren. Und als erstes habe ich einmal auf YouTube nachgeschaut, wie ich denn überhaupt mit dieser Schaltung jetzt umgehen muss. Und das ist sicher nicht der richtige Weg. Da hätte ich möglicherweise mehr Spaß mit dem Produkt von Anfang an gehabt, wenn ein Verkäufer sich die Zeit genommen hätte und mir das alles erklärt. Also wenn ich irgendwie eine tiefere Einstellung dazu bekomme. Und da geht es möglicherweise nur um 2 Minuten. Also da geht es nicht darum, dass der mir einen Vortrag von 60 Minuten drüber hält. Ganz kurz, das geht so, das geht so. Wenn das nicht geht, mach das. Das hätte mir schon geholfen. Genau der gleiche Fall beim gleichen Bike. Früher hat man Schnellspanner gehabt. Also früher konnte man die Laufräder rausnehmen, indem man einen Schnellspanner einfach öffnet. Bei dem Rad habe ich Steckachsen. Super. Was bedeutet das? Ja, da gibt es keine Schnellspanner mehr. Okay, nein, da brauche ich einen 6er-Imbus, mit dem kann ich das aufmachen. Geht dann zwar ziemlich leicht, Aber man muss es wissen. Und man muss auch wissen, hallo, ab jetzt musst du einen 6er-Imbus mitführen. Und was noch viel besser ist, bis jetzt habe ich in meinem alten Bike, das hat 26 Zoll gehabt, also 26 Zoll Laufräder. Das neue hat jetzt 29 Zoll Laufräder. Ein toller Hinweis in der Delight-Phase wäre gewesen, ich glaube, du brauchst jetzt auch einen Ersatzschlauch in 29 Zoll. Das wäre ein sehr, sehr einfacher Zusatzverkauf gewesen, ist leider in dem Fall auch versäumt worden. Mittlerweile haben wir aber mit dem Händler mehrere Gespräche geführt und das ist mittlerweile alles behoben, also auch das wird jetzt dort besser abgewickelt. Aber da siehst du an diesem einfachen Beispiel, wie schnell man dem Kunden die Freude an einem Produkt nehmen kann, wenn man die Delight-Phase nicht richtig handelt. Oder wenn man sie einfach aus vermeintlichem Zeitdruck unterlässt, weil da wartet doch schon der nächste Kunde, der was kaufen kann. Aber natürlich fällt es mir nicht so leicht, ein Produkt, das ich nicht richtig nutzen kann, jemand anderem weiterzuempfehlen. Und möglicherweise mache ich mit dem Produkt sogar etwas falsch, nur weil ich als Konsument zu wenig gebildet bin, wie ich mit dem Produkt richtig umgehen kann. Ganz besonders wichtig ist auch zu wissen, dass diese Delight-Phase oftmals in mehrere Teile aufgeteilt wird. Und zwar dann, wenn zwischen dem Kauf und der Lieferung Zeit vergeht. Dann kann es nämlich sein, dass ich mehrere Delight-Phasen als Kunde durchlebe. Ein Beispiel dazu, wir haben einen Kunden, die haben eine Ferienpension. Und dort ist es so, dass wenn man in der Hochsaison dort eine Ferienwohnung buchen will, dann muss man die eigentlich 6 Monate voraus buchen. Das heißt, der Kunde bucht die Ferienwohnung und 6 Monate später kommt er zum Urlaub. Das heißt, da sind jetzt eigentlich 6 Monate die Leitphase, bevor der Kunde das Produkt überhaupt benutzen kann. Und bei dieser Pension haben wir ganz interessante Erfahrungen gemacht. Die haben nämlich oftmals das Problem gehabt, dass die Leute sie negativ bewertet haben, weil man in dieser Pension so leicht zum Streiten kommt. Und um was es dort geht, ist eine Pension, die ist spezialisiert auf Urlaub mit Kleinkindern. Und was die dort mit anbieten, ist Kinderbetreuung. Und wenn aber jemand einen Urlaub bucht und dann 6 Monate nichts hört von der Pension, dann weiß er gar nicht mehr, dass er Kinderbetreuung mitgebucht hat und mitbezahlt hat. Und dann ist es öfter vorgekommen, dass die Eltern mit den Kindern anreisen. Am nächsten Tag in der Früh werden ihnen die Kinder unter Anführungszeichen abgenommen. Und die Eltern haben ganz plötzlich Zeit für sich selbst. Und bei gestressten Eltern, die sonst nie Zeit haben, um miteinander zu sprechen, weil sie komplett im Job sind, plus auch noch die Kinder betreuen müssen, da kann dann sein, dass sich einige Themen öffnen, die im Urlaub besser nicht geöffnet werden sollten. Und das reflektiert dann natürlich auf den Urlaubsort. Und das kommt daher, dass die Eltern ganz plötzlich Zeit für sich selbst haben. Und wenn man ihnen das vorher vermittelt, also in diesen 6 Monaten davor, würden in Wahrheit 3 E-Mails reichen, die man timen könnte und die einfach nur sagen, hallo, wir freuen uns schon so, dass du kommst und vergiss nicht, bei uns gibt es Kinderbetreuung, deswegen nimm bitte ein Buch mit, denn du wirst Zeit für dich selbst haben. Schon sind die Eltern gewarnt, dass sie Freizeit haben wollen und schon können die Eltern ihren Urlaub mehr genießen und freuen sich mehr drauf und haben mehr Spaß daran. Und im Fall von dieser Pension ist das ja nur der erste Teil der Delight-Phase. Es gibt dann auch noch einen zweiten Teil der Delight-Phase, nämlich nachdem der Urlaub vorbei ist, wo man die schon vorbereiten muss für den nächsten Urlaub. Und eigentlich macht man das auch am besten, während sie auf Urlaub da sind. Und das ist alles Teil der Lieferung, das ist alles Teil der Delight-Phase. Und was wir in unserer Arbeit sehr oft sehen, ist, dass ganz viele Betriebe genau für diese Phase keine Rezepte haben. Also es gibt keine Checklisten dafür, es gibt keine vorbereiteten E-Mails dafür und genau in dieser Phase kann man deswegen sehr, sehr viel Kapital für die Zukunft gewinnen, wenn man der ist, der vorbereitet ist, weil das wird sich herumsprechen. Und das ist auch das, was die guten, großen Hotels ausmacht, die sind darauf vorbereitet. Die wissen das, die kennen das, die können das in vielen Fällen, die wissen, wie damit umzugehen ist. Und wenn ich das im Vorfeld schon richtig gemacht habe, dann ist das Beschwerdemanagement meistens arbeitslos. Weil dann kann ich sehr viel vorwegnehmen, was sonst ein Problem werden könnte. Deswegen bitte sieh dir mal die Delight-Phase des Produktkaufs bei dir oder in deinem Unternehmen an. Sieh dir mal an, wie es deinen Kunden geht in dieser Phase und was du oder zumindest in welchen Bereichen du sie noch besser informieren musst, damit sie in Zukunft mehr Freude mit deinem Produkt oder deinem Service haben. Viel Spaß mit der Customer Journey. Sei nicht die Deutsche Bahn, reagiere nicht auf Kritik, die gar keine ist. Was ich damit meine, erfährst du im nächsten Beitrag. Hey, wenn du Zeit ohne Ende hast, gar kein Problem, aber wenn du so wie ich und alle anderen etwas unter Zeitdruck bist und trotzdem möglichst viel über Marketing wissen willst, dann abonniere meinen Podcast, ich halte dich am Laufenden. Hi, am Wochenende ist was Lustiges passiert oder für meine Menschen, die bei der Deutschen Bahn arbeiten, wahrscheinlich nicht. Die brauchen neue Social Media Manager. Die Greta Thunberg, also zu der kann man ja stehen, wie man will, die ist mit der Deutschen Bahn unterwegs gewesen und hat drüber getweetet. Und das, was die Deutsche Bahn daraus gemacht hat, ist total spannend. Nämlich die Greta Thunberg hat dort einen Post abgelassen, so in, sie ist in einem überfüllten Zug. Und die Deutsche Bahn ist sofort in den Ich-muss-mich-jetzt-rechtfertigen-Modus gesprungen und hat dann daraus einen Shitstorm gegen sich gebaut, indem sie angefangen haben, die Greta Thunberg anzugreifen und sogar eigentlich so persönliche Daten von ihr über ihre Buchung, die sie eigentlich gehabt hätte, auf Twitter zu stellen. Das ist, glaube ich, mächtig schiefgegangen und das ist ein ganz großes Problem in Social Media und das solltest du auch beachten, wenn du Social Media für dein Unternehmen nutzen willst. Wir haben die Erfahrung gemacht mit Kunden von uns, da ist es manchmal wirklich so, dass die Kommunikationsverantwortlichen, die möglicherweise etwas älteren Semesters sind, das Ganze an ein jüngeres Semester abgeben müssen, die damit umgehen können, dass der Ton dort vielleicht ein bisschen legerer ist und nicht alles genau im 90-Grad-Winkel immer passiert. Weil das ist einfach so, auf Social Media müssen wir lokal sprechen können, es geht nicht anders. Und gerade wenn sowas passiert, da versuchen Leute einfach ganz klare Unternehmensrichtlinien umzusetzen. Das kann aber mächtig schief gehen, wenn ihr in diesen Ich-muss-mich-jetzt-verteidigen-Modus verfallt. Und gerade so wie in diesem Fall von der Greta Thunberg richtig schief gegangen, also hunderttausende Tweets gegen die Deutsche Bahn, kann man sagen, ist ja trotzdem die Deutsche Bahn immer wieder genannt worden. Aber ich glaube, wenn der Hashtag Bahn einmal in dem Umfeld genannt wird, dann ist das gar nicht gut für die. Gegenbeispiel habe ich gerade gestern gebracht, die Berliner Verkehrsbetriebe, die machen das genial, die nehmen sich selbst auf den Arm, die nehmen das ganz locker, also die Kommunikationsverantwortlichen von denen, die haben es verstanden, das sind Medien, da wollen die Leute unterhalten werden und um mehr geht es da nicht. Ich muss da nicht immer beinhart Business machen, funktioniert nicht immer. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und viel Erfolg und wenn du Fragen zu Social Media hast, frag mich einfach, ich helfe dir gern weiter. Wir wollen immer möglichst viel Geld im Marketing sparen, aber ist es wirklich sinnvoll, Geld für Marke auszugeben oder kannst du dir das einfach sparen? Meine Gedanken dazu erfährst du jetzt. Hey, du kannst unzählige Bücher und Blogs lesen und dafür unendlich viel Zeit aufbringen. Oder du abonnierst einfach meinen Podcast und lässt dich von mir auf dem Laufenden halten. Viel Spaß dabei! Hi. Eine wichtige Frage, die uns immer wieder gestellt wird, ist, macht es überhaupt Sinn, in Werbung für eine Marke zu investieren? Also nicht einfach nur Geld herzunehmen und es zum Beispiel für Google-Klick-Werbung zu verwenden, wo sehr schnell klar ist, welchen Return on Investment ich bekomme, sondern in dem Fall spreche ich davon, wirklich Geld auszugeben, nur damit deine Marke bekannter wird, damit der Name deines Unternehmens bekannter wird, dass dein Logo bekannter wird, dass dein Gesicht bekannter wird. Und da ist eine wichtige Frage für ganz viele Unternehmen ist, macht das überhaupt Sinn? Kann man das messen? Wie weiß ich, ob so eine Investition jemals einen Return bringt? Und das ist auch für die CMOs, also für die Chief Marketing Officer, ganz wichtig, weil die müssen sich ja rechtfertigen gegenüber ihrem Vorgesetzten, der sagt, hallo, ihr gebt da Geld aus, wo sehe ich, wie dieses Geld wieder reinkommt? Und das ist natürlich schon eine Frage vom CEO, die berechtigt ist, weil der will natürlich schon einen Return sehen für das Geld, das er ausgibt. Und es ist in vielen Fällen nicht ganz einfach darzustellen, welchen Wert das hat. Also es gibt wohl dieses Beispiel, das heuer von Adidas bekannt gegeben wurde. Adidas hat über 4 Jahre ganz genau untersucht, mit wirklich komplexen Attributionsmodellen haben die herausgefunden, was passiert, wenn sie Geld in die Marke stecken. Also in deren Fall zum Beispiel, wenn sie auf Webseiten Bannerwerbung schalten mit Fußballern drauf. Also gar nicht für ein spezielles Produkt, das sagt, kauf jetzt dieses Produkt, sondern nur einfach nur einen Banner, der, muss man sagen, die machen das schon richtig schön. das sieht richtig cool aus. Und haben dann einfach einmal gemessen über 4 Jahre, was passiert da, verkaufen wir dann mehr oder verkaufen wir weniger, von was verkaufen wir mehr und wie verhält sich das im direkten Vergleich zum Google Shopping System, wo man direkt zum Beispiel jemanden targeten kann, der bei Google rote Turnschuhe kaufen eingegeben hat. Und die Frage war, ist es nicht sinnvoller, dass wir unser ganzes Budget ausgeben für jemanden, der sagt, ich will rote Turnschuhe kaufen, weil in meinen Ohren klingt das schon wie eine direkte Kaufabsicht. Und das, was die herausgefunden haben, ist, dass sie, wenn sie Geld in die Marke investieren, ohne direkt zum Kauf aufzufordern, haben sie einen höheren Return on Investment, als wie wenn sie Werbung schalten, die zu einem direkten Kauf führen sollte. Das ist im ersten Moment einmal erstaunlich. Und das Zweite, was sie draufgekommen sind, ist, man sollte doch erwarten, wenn Adidas Werbung für Laufschuhe macht, dass sie dann, also zum Beispiel oder Läufer auf einem Banner zeigt oder Fußballspieler auf einem Banner zeigt, dass sie dann zum Beispiel mehr Fußballartikel verkaufen oder mehr Laufartikel. Und da sind sie auch draufgekommen, nein, das stimmt gar nicht, sondern das funktioniert oft einmal verschoben in andere Kanäle. Das heißt, wenn die zum Beispiel Fußballer herzeigen, dann verkaufen sie tatsächlich mehr Laufartikel. Und wenn sie mehr Laufartikel herzeigen, verkaufen sie tatsächlich mehr Eishockey-Zubehör. Also das ist nicht direkt linear. Sie können es trotzdem messen und sie haben es trotzdem festgestellt, tatsächlich die Investition in die Marke macht wirklich Sinn. Und für mich ist die Marke etwas ganz Wichtiges, weil die Marke ist das, was möglicherweise am Ende übrig bleibt. Was ich damit meine ist, wenn der Kost per Klick, also zum Beispiel im Google Ads System, wenn die Werbung dort immer teurer wird, weil immer mehr Leute dort bieten, dann wäre es trotzdem für mich persönlich besser, wenn die Leute nach einem Adidas-Turnschuh suchen, als nur nach einem Turnschuh. Weil diese Suche nach dem Adidas-Turnschuh natürlich viel, viel wertvoller und viel, viel direkter ist, als nach irgendeinem Turnschuh, weil die können noch immer einen von Nike oder wen auch immer kaufen. Und ich glaube auch, also Gary Vaynerchuk zum Beispiel hat eine ganz interessante Theorie dazu. Er meint, dass die Zahl der Alexa und Siri, also dieser Voice-Command-Geräte, so gravierend ansteigt. Und man muss denken, Anfang 2019 hat Amazon veröffentlicht, dass sie bereits mehr als 100 Millionen Alexa-Geräte verkauft haben oder Geräte verkauft haben, in denen das Alexa-System eingebaut ist. Das heißt, ich glaube auch, dass immer mehr Menschen Voice Command benutzen werden, also dass sie einfach sagen, keine Ahnung, Siri, ich brauche neue Laufschuhe. Und die Entwicklung, die der Gary Vaynerchuk erwartet, und ich halte das gar nicht für so unrealistisch, ist, wenn du heute bei Google eingibst, du suchst Laufschuhe oder du willst Laufschuhe kaufen, dann bekommst du eine Suchergebnisseite bei Google mit ca. 10 Suchergebnissen. Beim Voice Command sagst du, ich will neue Turnschuhe kaufen, und dann bekommst du genau noch ein Ergebnis. Das heißt, das, was wir heute für Suchmaschinenoptimierung ausgeben, das, was wir heute für Google Ads ausgeben, das wird möglicherweise in 8 Jahren gar nicht mehr funktionieren. Wenn genug Leute Alexa-Geräte oder Siri-Geräte verwenden, dann werden wir möglicherweise das Problem haben, dass ganz viele Menschen, sozusagen es gibt nur noch diese eine erste Position bei Google. Und da, wo wir heute manchmal 1 Euro für einen Klick zahlen, werden wir dann vielleicht 200 Euro für einen Klick zahlen, weil der Klick so wertvoll ist. Nämlich dieser eine Klick, der entsteht, wenn ich mit meinem Handy spreche. Und da ist wirklich spannend. Da bin ich wirklich gespannt, wie sich das entwickelt. Und ich glaube dann, genau dann, ist es wichtig, dass wir die Marke so stark machen, dass die Leute sagen, ich brauche neue Adidas-Laufschuhe. Und dann wird es viel, viel wichtiger sein, eine Marke zu sein, als einfach nur ein Hersteller eines Produkts. Das Ähnliche ist so wie, es gibt eine gute Idee dazu, nämlich, die habe ich einmal von einem anderen Marketer gehört, der sagt, für ihn ist es im Autohandel so, es gibt Rolls-Royce und es gibt andere Autos. Also dieser Rolls-Royce ist eine eigene Kategorie für sich allein, alle anderen sind einfach nur Autos. Oder für mich persönlich ist es so wie, es gibt die eine Stadt, da will ich immer hinfahren, da war ich schon oft, da würde ich gerne jeden Tag hinfahren, das ist New York, alle anderen sind Städte. Und das ist schon wichtig, die haben es geschafft, eine Marke zu sein. Und dafür brauche ich viel Präsenz, dafür muss ich viel Präsenz schaffen. Ich meine, New York ist nicht umsonst in so vielen Filmen und die unterstützen, denke ich, auch die Filmemacher dabei, dass sie möglichst oft mit ihrer Skyline im Bild sind, denn das ist Werbung für den Tourismus. Oder warum veranstaltet jemand Olympische Spiele? Weil das einfach eine massive Markeninvestition für die nächsten 20, 30 Jahre ist. Ich meine, ganz ehrlich, wer weiß, wo Albertville ist? Niemand. Wer hat gewusst, wo Sochi ist? Niemand. Jetzt wissen wir es, jetzt waren Olympische Spiele dort und wir wissen noch immer, wo Sochi ist. Und das ist schon, das kostet wahnsinnig viel Geld, aber der Werbewert, den ich damit über die nächsten 20 Jahre erziele, ist praktisch unbezahlbar und beinahe unberechenbar. Und da kommen wir zurück zur Frage der Berechenbarkeit, die Berechenbarkeit von Markenwerbung. Wenn du Google Analytics verwendest, dann gibt es dort einen Report, der zeigt dir die direkten Zugriffe auf deine Webseite. Direkte Zugriffe sind, wenn jemand tatsächlich in Google, im Browser, wirklich deine Domain eingegeben hat. Dann kommt er direkt auf deine Seite und in Google wird das gemessen als direkter Zugriff. Und das heißt, das kann nur passieren, wenn jemand schon gewusst hat, wie deine Domain heißt. Ja, also in unserem Fall, die Leute geben www.nordstig.at ein, kommen auf unsere Seite und in Google wissen wir, die haben schon gewusst, wo sie hinwollen. Die sind nicht über die Suchmaschine gekommen, die sind nicht über irgendeinen Klick gekommen, auf irgendeinen Banner. Die haben direkt uns haben wollen. Das ist ein Zugriff über die Marke. Und in Google Analytics kannst du etwas einstellen, nämlich du kannst auch der Google-Suchmaschine sagen, dass manche Suchbegriffe, wenn jemand sie bei Google eingibt, in Wahrheit auch direkte Zugriffe sind. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand nach Nordstig Online Marketing bei Google sucht, dann haben wir das so eingestellt, dass es trotzdem als direkter Zugriff gemessen wird, weil das ja ein Markenzugriff ist. Also wenn jemand schon weiß, dass die Nordstig heißen, wo er hin will, dann kennt er auch die Marke. Dann hat unser Markenmarketing funktioniert. Und deswegen sieht er das in Google Analytics an. Das nennt sich Suchbegriff Ausschlussliste. Dort schreibst du die Suchbegriffe rein, von denen du denkst, dass sie eigentlich Markenbegriffe sind, und die werden dann dazu führen, dass du viel, viel genauere Berichte kriegst und gleichzeitig zu deinem Chef sagen kannst, sieh mal zu, die direkten Zugriffe sind gegenüber dem letzten Jahr um 200% gestiegen. Das ist der Wert unserer Marke. Das ist das, was unsere Marke schafft. Und dann wird auch dein CEO verstehen, welchen Wert Markenwerbung hat. Ich wünsche dir viel Erfolg damit. Noch einen schönen Tag. Hör auf, uns zuzuhören, melde dich lieber bei uns. Wenn du denkst, Marketing wäre cool, das sollte jemand machen, aber alle, nur nicht ich, dann melde dich bei uns, wir übernehmen das gerne für dich. Geh einfach auf www.nordstig.at oder schicke uns ein E-Mail an office@nordstig.at. Wir helfen dir gern weiter, dafür sind wir da. Das ist unser Job, melde dich bei uns. Vielen Dank.